Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Dass ich heute Morgen die Möglichkeit habe, mit euch in die Bibel reinzuschauen und dieses Wunder, das Wunder von Jesus am Kreuz, Dankeschön, mit uns gemeinsam anzuschauen und in die tiefere Bedeutung dessen hineinzugehen. Und es ist ein besonderer Gottesdienst und es ist auch schön, dass wir zusammenkommen. Und ich glaube auch, dass das Kreuz eine Botschaft ist, über die wir so viele verschiedene Blickwinkel einnehmen können. Und deswegen lade ich dich ein, ich würde jetzt gerne auch mal zu Beginn beten, dein Herz wirklich zu öffnen und vielleicht auch die ein oder anderen Gedanken, die du schon hast in deinem Kopf, was du über diese Geschichte weißt, ein Stück über Bord zu werfen und dich nochmal ganz neu mit einem neuen Blick auf das einzulassen, was Gott heute Morgen und davon bin ich überzeugt, für dich hat. Yes? Jesus, wir danken dir so sehr für Karfreitag. Wir danken dir dafür, dass wir heute hier zusammenkommen, um zu feiern, vor allem um dir die Ehre zu geben für das Wunderbare, was du getan hast. Du bist ein wunderbarer Gott, der gekommen ist, der Mensch wurde, der uns gedient hat, der bis ans Kreuz gegangen ist. Und es ist so wunderbar zu wissen, dass du da nicht geblieben bist. Und doch wollen wir uns heute genau das anschauen, warum du das getan hast. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, auch für mich, dass du mich einmal neu und einmal wieder neu davon überraschst, was du da getan hast. Dass es ist, als ob wir es zum ersten Mal hören, dass es tief in unser Herz fällt. Wie lieb du uns hast, was du für uns getan hast und wie wunderbar dein Werk ist und wie relevant es auch noch heute für mein Leben ist. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Ja, genau, ich bin die Simona, ich bin hier Jugendpastorin und ich habe die Ehre, heute mit euch in diese Predigt reinzugehen. Und ich habe der Predigt einen Titel gegeben und zwar folgenden: Der erste Tag, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Titel, der heute über dieser Predigt stehen soll. Und ihr habt das schon gemerkt, wir reden oft im Gottesdienst über das Kreuz. Wir reden oft in Gebeten über das Kreuz, wir reden im Abendmahl über das Kreuz. Und genau darüber soll es heute gehen, was das Kreuz denn eigentlich für eine zentrale Position, Kraft und Stärke in deinem und in meinem Leben hat. Weil ich habe mich gefragt, haben wir wirklich verstanden, welche Absicht Gottes im Kreuz liegt und für uns da auch heute noch liegt, die wir entdecken können? Und ich wollte gern starten, nicht direkt mit der Geschichte von Jesus am Kreuz, sondern mit Paulus' Worten über die Bedeutung des Kreuzes und was er festgestellt hat darüber. Und deswegen gehen wir zuerst in die Verse von 1. Korinther 1, in die Verse 18 bis 19. Und 22 bis 25. Die könnt ihr gern aufschlagen, wenn ihr eure Bibel dabei habt. Aber ich mache mich auch gern zum Sprecher und du darfst sie einfach auf dich einwirken lassen. Hier steht Folgendes. Die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Denn Gott hat gesagt, ich werde die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Und jetzt springe ich zu Vers 22. Die Juden wollen Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Für Juden ist das ein Skandal, für Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden aber oder Nichtjuden, ist der Gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn was an Gott töricht erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Ich fand das so eine schöne Verse, weil was kristallisiert Paulus hier raus? Er sagt, die zentrale Botschaft vom Kreuz ist, dass wir hier Gottes Kraft und Gottes Weisheit sehen können. Wow, oder? Das hört sich doch erstmal super an. Gottes Kraft und Gottes Weisheit, das sind ja tolle Begriffe. Ja, ich würde auch gerne über mich sagen, ich bin kraftvoll und ich bin weise. Aber Paulus sagt, das ist die zentrale Botschaft des Kreuzes. Und wenn wir aber mal tiefer einsteigen, was bedeutet das denn jetzt genau? Wo ist denn da die Kraft? Wo ist da die Weisheit im Kreuz? wissen wir das. Ich glaube, wenn wir die Geschichte schon oft gehört haben, dann ist uns das gar nicht mehr so bewusst, weil wir es schnell abtun. Ja, ja, wir kennen doch die Geschichte. Jesus ging ans Kreuz, er starb, er blieb nicht dort, er ist wieder auferstanden. Check. Aber was, wenn wir tiefer hineingehen und uns versuchen, auf einen neuen Blickwinkel einzulassen, dass dort ein Gott ist, der nicht in der Ferne blieb, nicht weit oben blieb, sondern Mensch wurde, uns auf Augenhöhe begegnete, zu den Menschen gekommen ist, der nicht nur das tat, er ließ sich nicht als König rühmen oder irgendwie von Menschen die ganze Zeit bedienen, nein, ganz im Gegenteil, er kam demütig. Er ließ sich sogar demütigen, er ließ sich erniedrigen. Und was tut er schlussendlich? Er stirbt schwach am Kreuz. Wie ein Mensch auch sterben muss, so stirbt er. Und das nicht nur irgendein Tod, sondern wahrscheinlich einer der grausamsten und qualvollsten Tode. Und das auch noch Gott verlassen. Wo genau ist denn diese Geschichte ein Zeichen von Kraft und Weisheit? Denn daran wirkt doch erstmal noch überhaupt nichts irgendwie kraftvoll oder weise oder gar mächtig. Ganz im Gegenteil, ich finde, es wirkt fast eher schwach und gebrechlich. Es wirkt irgendwie unspektakulär und fast hoffnungslos. Und man kann die Leute in der Geschichte schon fast verstehen, die kommen, als Jesus am Kreuz hing und Sachen gesagt haben wie, ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Oder auch die Schriftgelehrten, die lang gegangen sind und gesagt haben, andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Man kann sich schon fast verstehen, weil warum, wenn Jesus alle Kraft gegeben ist, warum hilft er sich denn da nicht selbst? Und hier steht es schon hinter mir, wir wollen zuerst anschauen, worum geht es denn? Wo ist diese Botschaft vom Kreuz ein Akt der Kraft? Wo ist sie ein Zeichen der Kraft und der Stärke, das wir erkennen können? Ist es das überhaupt? Und ich habe euch ein Bild von einem Kreuz mitgebracht. Weil wir kennen das Kreuz, es hängt auch hinter mir. Und es ist so ein Symbol geworden, was wir heutzutage ganz einfach an Ketten, an Schlüsselanhängern überall finden können und auch haben. Aber bevor das Kreuz irgendwie ein religiöses Symbol wurde, war es viel eher ein politisches Symbol. Nämlich zu Zeiten Roms war es nämlich so, dass es eben genau das ein römisches politisches Symbol war, das für die Macht Roms stand. Weil die Art und Weise, wie Rom damals das Kreuz benutzt hat als Folterinstrument, war eine Art und Weise, wie sie dem Volk Angst gemacht haben oder aber auch ihre Macht und Stärke symbolisiert haben. Es ist ein bisschen so, als ob dieses Kreuz gesagt hätte, wir haben hier das Sagen, also so aus der Sicht der Römer gesprochen, und dies passiert mit Leuten, die uns sich in den Weg stellen. Und tausende rebellischen Juden wurden gekreuzigt, noch vor Jesus' Zeit oder während Jesus' Zeit, aber auch noch danach. Und den Römer, den wurde nicht langweilig. Die fingen auch an, neue Ideen zu sammeln, wie sie Menschen an Kreuz hängen konnten. Und sie haben sie irgendwie auch andersrum das Kreuz gedreht und Menschen auf bestialische Art und Weise umgebracht an diesem Instrument, an diesem Folterinstrument, was es eigentlich schlussendlich ist. Und das war dieses Symbol. Und dennoch war Rom das Weltreich, das sich damit rühmte, Gerechtigkeit und Frieden zu bringen. Ist das nicht paradox? Ja, und dennoch nutzten sie das. Aber was hat dieses politische Symbol jetzt mit Jesus zu tun? Und genau das wollen wir uns anschauen in Markus 15. Und das ist die Geschichte von Jesus am Kreuz, beziehungsweise wie er dahin kam. Und ich möchte mit euch zuerst die Verse 6 bis 15 lesen. Wir werden nicht die ganze Geschichte lesen, wir werden Teile davon lesen. Aber ich lade dich ein, gerne die ganze Geschichte zu Hause nachzulesen und auf dich wirken zu lassen. Weil ich glaube, in dieser Geschichte liegt noch so viel mehr, als ich dir heute Morgen mitbringen kann. Ich lese ab Vers 6. Aber anlässlich des Festes pflegte er ihnen, einen Gefangenen freizugeben. Hier geht es um Pilatus. Welchen sie wollten. Er lag aber ein gewisser Barabbas gefangen, samt den Mitaufführern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was ihr ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit ihm tue, den ihr den König der Juden nennt? Sie aber sprachen wiederum: Kreuzige ihn. Und Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Und da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn. Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Und dann lese ich ab Vers 22 weiter. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm den Myrrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben: Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht: Und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Ha, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Mal bis hierhin. Was irgendwie besonders auffällig ist im Markus-Evangelium, wenn wir diese Geschichte lesen, dass besonders oft diese Aufforderung kommt oder diese Aufschrift am Kreuz kommt: König der Juden. Markus erwähnt es in dem Kapitel ganze 6 Mal, König der Juden. Und warum ist das so zentral? Pilatus hätte aus seiner römischen Position heraus einen fehlgeleiteten Propheten vielleicht auspeitschen lassen können. Irgendwer, der Gott lästert, wäre ihm wahrscheinlich schlichtweg egal gewesen. Aber einen vermeintlichen König hatte einen politischen Stellenwert, den er nicht einfach so ignorieren konnte. Auf einen vermeintlichen König musste er eingehen, er konnte ihn nicht ignorieren. Obwohl er genau wusste, und das kommt hier auch raus, diese Anklage ist mehr oder minder irgendwie seltsam, weil er doch nichts getan hat. Er war nicht die Art Revolutionär, wie ihn man damals kannte, die Menge aufheizte um seinetwillen, sondern ganz im Gegenteil, Jesus hat überhaupt nichts angezettelt. Er heizte die Menge nicht auf. Warum wird dieser König der Juden so oft erwähnt? Ich glaube, weil es hier in dieser Geschichte darum geht, dass die Macht Roms gegen die Macht Gottes gestellt werden sollte. Wenn es um die Kraft Gottes geht in diesem Akt, dann genau darin, dass Jesus bereit war, diese Macht Roms auf sich zu nehmen und zu sagen: Ich stelle mich dieser Macht. Und das ist eine Macht, die reinst und allein auf dem Tod basierte. Aber die Art und Weise, wie Jesus mit dieser Situation umging, offenbart auch eine andere Ebene, nämlich eine theologische Ebene, die wir sehen können. Und auffällig ist, dass Jesus in dieser Geschichte überwiegend schwieg. Er hat fast gar nichts gesagt während der Anklage. Das könnt ihr auch nachlesen noch in den Versen. Aber wie schon in Jesaja 53 geschrieben steht, und es wurde genauso angekündigt, dass Jesus geschwiegen hat: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Also Jesus schwieg und damit erfüllte er eine Prophezeiung, die weit vor seiner Zeit über ihn ausgesprochen wurde. Aber nicht nur das. Pilatus hat das erkannt. Wir wissen das auch. Jesus war unschuldig. Und genau das können wir genauso in Jesaja lesen, 53. Hier steht in Vers 9: Weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Wie schon gesagt, er zettelte keine Revolte an, er führte keinen Aufstand an. Das erkannte Pilatus und er war verwundert, wenn nicht gar schockiert darüber, wie das Volk dennoch so an Jesus festhalten konnte und ihn am Kreuz sehen wollte, statt einen bekannten Mörder, statt Barabbas, der es doch so viel mehr verdient hätte, in den Tod zu gehen, als Jesus, der irgendwie da nur wegen irgendeiner vermeintlichen Aussage stand, der gar nichts Schlechtes getan hatte. Aber Barabbas ist derjenige, der freigelassen werden soll. Ist das nicht unfair? Ist das nicht ungerecht, wenn wir mit jemandem dastehen, der eigentlich viel schlimmer ist als wir, aber wir bekommen die Strafe ab? Stell dir das mal vor, jeder von uns würde sich wahrscheinlich Gerechtigkeitswillen gegenüber sagen, stopp, warte, ich habe doch gar nichts getan. Aber Jesus schwieg, er ließ es einfach über sich erdulden. Er hat nicht angefangen, irgendwie für sein Recht einzustehen, sondern er hat es einfach auf sich genommen. Und Barabbas hat die Freiheit bekommen, obwohl er den Tod verdiente. Und ich glaube, wenn eine Sache deutlich werden soll in der Kraft um das Kreuz, dann nämlich das, dass es nicht um augenscheinliche Gerechtigkeit ging. Es ging nicht um die Gerechtigkeit, sondern ganz im Gegenteil, Barabbas verdiente den Tod, stattdessen stirbt aber Jesus und Barabbas wird freigelassen. Und was ist das nicht für ein Sinnbild dafür, dass Jesus mit dir und mit mir den Platz am Kreuz tauscht? Oder? Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, Barabbas ist eine Figur, die hier auftaucht, die uns vor allem daran erinnern soll, hey, das ist mein Platz gewesen. Ich habe Schuld in meinem Leben und ich würde den Tod verdienen. Aber stattdessen, dass Barabbas da stirbt, dass ich da sterbe, hat Jesus gesagt, er stirbt für uns. Und das nicht gesagt, das ist doch unfair, ich will das nicht tun für Simona. Sondern er hat geschwiegen und er wusste, er tut das gerne. Er macht das. Er macht das bereitwillig, er nimmt das auf. Wisst ihr, das Kreuz ist die Lösung für unsere Sünde. Das Kreuz hat die Kraft, uns von der Sünde zu befreien. Und ich glaube, dass das Kreuz eine Entscheidung ist, die Gott getroffen hat, um unsere Herzen zurückzugewinnen. Ja? Er hat gesagt, nicht mehr du und deine Schuld, deine Scham müssen da stehen, an den Pranger gestellt werden und für alle zur Schau gestellt werden. Ich meine, stell dir das mal vor, da war ein Titel über dem Kreuz, wo deine Schuld draufsteht. Stell dir mal vor, wir würden so durch die Gegend laufen und jeder von uns hätte ein Titel, ein Blatt, ein Namensschild, wo draufstehen würde, was wir alles falsch gemacht haben in unserem Leben. Wie demütigend wäre das denn? Aber genau das hat Jesus gesagt, nein, das muss nicht sein, deine Schuld steht nicht im Mittelpunkt, sondern ich nehme diesen Platz für dich ein. Ich sterbe, damit du frei sein kannst, damit du das Leben hast, was ich mir für dich wünsche. Und wisst ihr, das ist dieser Blick von Gerechtigkeit, den wir einnehmen müssen. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Das ist keine menschliche Gerechtigkeit, weil die übersteigt weit unseren Verstand. Ja? Wir dürfen lernen, von Jesus nicht für unser Recht einzustehen, sondern ihn für unser Recht kämpfen zu lassen. Weil er hat es schon getan und er wird es auch wieder tun in unserem Leben. Amen. Wisst ihr, dass der Sohn Gottes meinen Platz am Kreuz annimmt, das ist was wir stellvertretende Sühne nennen. Ja, und das ist ein alter Begriff, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen, weil das ist etwas, was du und ich heute hier feiern können. Jesus hat meinen Platz am Kreuz angenommen. Amen. Ja, und das ist eine Gewissheit, auf die ich mich stellen kann. Und wenn der Feind kommt, wenn Schuld kommt, wenn Scham kommt und uns probiert, wieder anzugreifen und zurückzuziehen, dann können wir uns zurück darauf besinnen, wer meinen Platz am Kreuz eingenommen hat. Und ich kann mich neu auf diese Gewissheit stellen und sagen, stopp, Jesus ist in meinem Leben. Er hat das auf sich genommen und durch seine Gerechtigkeit bin ich rein vor ihm. Yes, das ist was wir tragen dürfen. Aber wisst ihr, dieses Verständnis vom Kreuz, dem geht voraus, dass wir verstanden haben, dass wir Schuld tragen, dass wir schuldig sind. Und wisst ihr, ich habe mir so die Frage gestellt, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, in unseren Zeitgeist schaue, dann habe ich ehrlich gesagt den Eindruck, dass wir nicht mehr uns selbst vor Gericht sehen, oder? Wir sehen nicht mehr uns selbst vor Gericht, sondern ich habe vielmehr den Eindruck, dass wir stattdessen, dass wir uns vor Gericht sehen, Gott vor Gericht stellen. Oder? Wir sehen das Leid, wir sehen die Art und Weise, wie Kriege geführt werden, wie Klima zerstört wird. Wir sehen Gebrochenheit, die Sünde in der Welt. Wir sehen das Schlechte, das Böse, wie es regiert, wie es lebt, wie es sich ausbreitet. Und was fällt uns ein, für eine Perspektive einzunehmen? Es sieht Gott, wenn du doch so liebevoll bist, wenn du doch allgegenwärtig bist, wenn du doch immer da bist, warum tust du nichts? Warum reagierst du denn nicht? Warum nimmst du denn nicht das Leid in dieser Welt? Warum begegnest du ihr denn nicht? Warum ist es denn immer noch da? Warum ist es doch immer noch so schlecht, wenn du doch da bist, wenn du doch alle Macht und Kraft hast? Und ich glaube, wir klagen Gott an mit dieser Frage, warum tust du nichts? Und wisst ihr, das ist irgendwie so spannend, weil es im Endeffekt genau dieser Verspottung der Menschen, die am Kreuz vorübergehen, ähnlich kommt, oder? Rette dich doch selbst und steig vom Kreuz. Warum soll er es tun? Was sagen sie? Damit wir sehen und glauben. Wie oft sind wir nicht genauso, dass wir sagen, ich sehe und glaube erst an Jesus, wenn er etwas in meinem Leben tut, wenn er etwas in meinem Leid verändert. Aber genau das hat Jesus nicht getan. Er ist in dem Moment nicht begegnet. Und wisst ihr, wie oft ist es genauso, dass wir durch Zeiten gehen, wo wir anfangen, an Gottes Güte und Gnade zu zweifeln in unserem Leben, weil wir durch schwere Zeiten gehen und wir schreien im Endeffekt genau das, was Jesus am Kreuz geschrien hat und was der Titel meiner Predigt ist, worauf wir gleich noch eingehen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir fühlen diese gottlose Leere in uns und wir denken uns, Gott, wenn du doch da wärst, dann würdest du doch reagieren, dann würdest du doch eingreifen in diesem Moment. Und wisst ihr, ich habe mir die Frage gestellt, was, wenn genau diese Frage die Sache ist, die Paulus meinte mit Weisheit? Was, wenn genau hier drin ein Schlüssel liegt, um die Weisheit des Kreuzes zu erkennen? Weil Jesus, seien wir mal ehrlich, hatte Jesus nicht die Kraft dazu, sich zu helfen? Quatsch, oder? Jesus war Sohn Gottes, natürlich hätte er sich darunter holen können. Ja? Das wäre doch gar kein Problem gewesen. Warum hat Jesus also die Situation so hingenommen? War es weise von Jesus, so zu handeln? Und dafür schauen wir uns den letzten Abschnitt an in Markus 15, Vers 33 bis 39. Und den möchte ich mit euch lesen. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Und das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die das hörten, sprachen, siehe, er ruft den Elia. Was übrigens völliger Quatsch ist. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Als aber der Hauptmann dem Gegenüberstand sah, dass er so schrie und verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, was der Sohn Gottes, der Gott mehr als wir alle jemals kennt, geschrien hat am Kreuz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich das so gelesen habe, wurde mir so einmal neu deutlich vor Augen, wie in diesem Aufschrei nicht nur die Verspottung, der Hohn und die Schande und die Demütigung lag, sondern auch der Schmerz und das Leid und die Folter, die Jesus getragen hat, sichtbar wird, oder? Wird hier nicht die Verzweiflung Jesu am Kreuz sichtbar? Und wisst ihr, schockiert über diesen Zustand war selbst Jesus, schockiert über das Leid, das er tragen musste. Und ich habe mich so gefragt, es hätte ein Moment sein können, wo selbst Jesus da stand und gesagt hat, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum ich hier jetzt durchgehen muss. Aber was hat er gebetet im Garten Gethsemane noch kurz zuvor? Er hat gebetet, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und mir spar mir dieses Leiden. Und jetzt kommt das zentrale Wichtige daran, aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Wisst ihr, und in Jesaja 53, Vers 10 lesen wir, das habe ich euch auf Folie mitgebracht und ich finde das einen sehr herausfordernden Vers. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seine Hand gelingen. Gott gefällt Leid, Gott gefällt das. Um es mal runterzubrechen, ich glaube, der Leidensweg Jesu war Teil seiner Berufung. Die Verspottung, die Demütigung, der Schmerz, das Leid, das er getragen hat bis in den Tod hinein, was ihn überwältigt hat, war Teil seiner Berufung und seiner Aufgabe. Und das klingt jetzt irritierend, gefällt Gott Leid. Aber wisst ihr, was ich glaube, was damit gemeint ist? Es ist so, als ob Gott daneben steht und sagt, mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Freude warum? Weil du das tust, was ich dir aufgetragen habe. Du bist bereit, den Weg zu gehen. Und mal ganz ehrlich, wie oft haben wir ein viel zu schön gewaschenes Bild von Berufung und von Aufgaben, die wir für den Herrn tun, oder? Wir haben so ein schön gewaschenes Bild. Wir stellen uns das vor, ich kann nicht in meinen Gaben dienen und ich kann glücklich sein und alles fluktuiert und es ist schön und ich komme noch gut dabei rum. Ja, und im besten Fall werde ich vielleicht noch dafür bezahlt oder so. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt mal hier hinschauen und wenn wir darüber reden sonntags morgens und das in den Fokus setzen, wir wollen ein Leben führen, das Jesus ähnlicher wird und in die Sternstunde von Jesu Leben schauen, worin dürfen wir ihm denn dann ähnlicher werden? Gottes Willen zu tun. Selbst wenn es Schmerz und Leid für uns bedeutet. Gottes Willen zu tun, selbst dann, wenn es schwer wird, wenn es uns alles kostet. Das ist die Art und Weise, dieser Blick von Berufung, den wir brauchen in unserer heutigen Zeit. Dass wir verstehen, es ist nicht alles Glanz und Gloria, sondern es ist die Frage, vertraue ich meinem Herrn Jesus Christus? Vertraue ich meinem Gott im Himmel, meinem Vater und meinem Schöpfergott? Wisst ihr, weil das Ding ist, Jesus hat sich von diesem Leid so übermannen lassen, dass es einen Unterschied in der sichtbaren und unsichtbaren Welt gemacht hat. Es hat etwas freigesetzt. Wenn wir nochmal auf den Vers zurückgehen, in Markus 15, Vers 33 bis 39, dann lesen wir von einer Finsternis, die auf einmal hereinbrach. Wir lesen davon, dass Jesus schrie und verschied, und wir lesen davon, dass der Vorhang von unten nach oben zerreißt. Und ich habe mich gefragt, was hat diese Finsternis und dieser Vorhang vielleicht mit der sichtbaren und mit der unsichtbaren Welt zu tun? Und wisst ihr, eine Parallele, die ich gefunden habe zum Finsternis oder zur Finsternis, schauen wir mal in Genesis rein. Wie war die Welt am Anfang? In Finsternis. Und daraus erschuf Gott die Welt. Und der Vorhang, wofür stand er? Er stand dafür, das Allerheiligste, da wo Gottes Gegenwart war, zu verstecken. Und auf einmal ist da wieder Finsternis. Was, wenn das für einen Neubeginn stand? Für den Neubeginn, dass dieser Vorhang, dieses Allerheiligste, diese Gegenwart Gottes nicht mehr versteckt ist, sondern auf einmal frei zugänglich für uns. Also was, wenn Jesu Leid, den Tod, den er überrungen hat, eine Art von Neubeginn war, dass etwas sterben musste, damit etwas Neues anfangen kann zu leben? Ab diesem Moment begann ein neuer Zugang zu Gott durch den Tod des Sohnes Gottes. Und ich habe es so zusammengefasst, die Gottverlassenheit des Sohn Gottes lässt eine neue Art und Weise entstehen, wie wir Gott begegnen können. Die Gottverlassenheit des Sohn Gottes lässt eine neue Art und Weise entstehen, wie wir Gott begegnen können. Ist das nicht paradox? Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Aber wisst ihr, genau das ist die Art und Weise, wie Gott den Weg gewählt hat. Ich glaube, Jesus wurde uns genau darin zum perfekten Vorbild, zum Vorbild darin, Gott seinem Vater zu vertrauen in Leid und Schmerz, in Umständen, die wir nicht verstehen noch greifen können, die zu schwer sind, um sie auszuhalten. Und was, wenn dieses Leid, was Jesus erlebte oder erleben musste, auch das Leid ist, was du und ich erleben müssen an irgendeiner Stelle in unserem Leben, auf irgendeine andere Art und Weise? Und wie oft wünschen wir uns und wir beten auch dagegen an, dass wir irgendwie von diesem Leid verschont bleiben. Aber was, wenn wir stattdessen im Leid eigentlich lernen müssen, mit dieser Frage zu ringen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum lässt du mich hier durchgehen? Womit habe ich das verdient? Willst du mir etwas damit beibringen? Und wenn ja, was? Was, wenn wir diese Frage brauchen, um die Botschaft des Evangeliums neu zu verstehen? Weil wisst ihr, die frohe Botschaft ist die Botschaft, die uns in unserer tiefsten Bedürftigkeit am besten begegnet. In unserer tiefsten Bedürftigkeit kommt Jesus Christus rein und sagt nicht, ja, das musst du jetzt leiden oder ertragen wegen mir oder für mich, sondern er sagt, ich kenne deinen Schmerz, ich sehe dich, ich kenne dein Leid und weißt du was, ich gehe mit dir dadurch, ich lasse dich nicht alleine. Wisst ihr, das Kreuz, und das Lobpreisteam kann gerne schon nach vorne kommen, das Kreuz ist die Lösung für unsere Sünde, das Kreuz ist aber auch die Lösung für unser Vertrauensproblem. Weil wie oft zweifeln wir daran, Gott unser ganzes Vertrauen hinzugeben. Aber ich glaube, in der Art und Weise, wie Jesus uns es vorgelebt hat, wird deutlich, dass wir es tun können, dass wir Gott vertrauen können, egal was da kommt, selbst wenn wir sterben, dass wir wissen, Gott ist da und er ist gut und er geht mit uns dadurch. Wenn ich auf das Kreuz schaue, dann sehe ich einen Gott, der mich so sehr liebt, dass er seinen Platz mit mir getauscht hat. Und ich sehe einen Gott, der das Leid versteht, durch das ich gehe. Ist der Gott, der mein Vertrauen gewonnen hat, weil er nichts von mir verlangt, was er nicht selbst bereit war zu tun. War es also weise, dass Jesus sich nicht selbst aus seiner Situation befreit hat? Ich glaube ja. Ich glaube zutiefst ja. Weil er mir damit zeigt, wie sehr ich ihm vertrauen kann. Ihm ging es nicht um eine große Show. Ihm ging es nicht um die Wunder, die die Juden sehen wollten. Ihm geht es auch heute noch um dein und um mein Leben. Ihm geht es darum, dass wir Anteil haben an ihm, dass wir ihm vertrauen. Wisst ihr, erst Anfang der Woche haben wir in der Kleingruppe darüber geredet, dass wir es nicht verstehen, wie Menschen, die durch tiefes Leid gehen, das ohne Gott bewältigen können. Weil wisst ihr, es ist so, wir erleben Leid, wir erleben Schmerz in dieser Welt, weil es eine gefallene Welt ist, mit oder ohne Gott. Aber die Frage ist, wie gehen wir durch dieses Leid? Und wisst ihr, weil wir Jesus Christus als unseren Herrn haben, weil wir Jesus Christus kennen dürfen, bedeutet das, dass wir da nicht alleine durchgehen müssen. Sondern wir haben einen Tröster, wir haben jemanden, der uns zur Seite steht und der sagt, ich bin hier für dich und ich sehe dich und ich kenne deine Situation und ich stehe dir bei und ich helfe dir, dass wir hier durchkommen und dass du den Glauben nicht verlierst und dass du Hoffnung hast. Und wisst ihr, ich glaube, das ist diese Kraft und die Weisheit, die in diesem Kreuz liegt und die wir einmal neu begreifen dürfen. Und ich will dich einladen heute Morgen zu einem Aufruf oder zu einem Gebetsaufruf. Wenn du heute hier bist und wenn du spürst, ja, ich gehe durch Zeiten des Leides, ich habe Schmerzen, ich habe Situationen in meinem Leben, da fühlt sich diese Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, so real an? Dann will ich dir sagen, du bist nicht allein mit dieser Frage. Und es ist nicht das Ende. Sondern dann komm her, komm, wir werden gleich das Gebetsteam hier vorne haben und wir werden nochmal in den Lobpreis gehen. Komm zu Gott mit deinem Schmerz, halt ihn nicht weg. Manchmal haben wir dieses Gefühl, wir können nicht mit all unseren Gefühlen zu Gott gehen oder wir dürfen das nicht, wir müssen irgendeinen Schein wahren. Aber wenn jemand uns verstehen kann in all unseren Gefühlen, dann er. Und deswegen halte dich nicht zurück, sondern renn zu ihm, renn zu ihm. Weil ich glaube, er ist da und er will dir begegnen in deinem Schmerz, in deinem Leid, in deinen Herausforderungen. Und er will dir sagen, ich sehe dich und du bist nicht allein, du bist nicht verlassen, auch wenn es sich so anfühlt, ich bin da und du bist mein Kind. Und das will er dir zusprechen. Deswegen lade ich dich ein, diesen Karfreitag, wie es im Englischen heißt, als Good Friday zu sehen, als guten Freitag. Weil wir einen guten Gott haben, der an unserer Seite steht und durch den wir Hoffnung und Kraft und Weisheit und Liebe haben dürfen, Gnade haben dürfen, jeden Tag. Neu. Amen. Und ob wir das sehen oder ob wir das nicht sehen, ob wir das fühlen oder ob wir das nicht fühlen, ganz egal, weil es ist eine Gewissheit, es sagt das Wort Gottes und darauf stellen wir uns. Yes? Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir hier rausgehen und das proklamieren in unserem Leben, dass wir einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir mit Leid umgehen, mit Schmerz umgehen. Wir dürfen uns davon runterschlagen lassen, es darf uns einnehmen, aber nicht zu lang. Dann dürfen wir aufstehen und gucken auf das Kreuz und sagen, wir haben einen Überwinder Gott. Und darauf dürfen wir uns stellen, yes? Deswegen lade ich euch ein, steht gern mit auf, wir singen jetzt nochmal Lieder. Komm zum Gebetsteam, bleib nicht allein. Lass dich nicht zurückhalten von deiner Scham, von deiner Schuld oder von deinem Schmerz und von deinem Leid. Nichts ist zu groß noch zu klein und dass wir es nicht vor Gott bringen können und dass er sagt, danke mein Kind, dass du dich mir gegenüber damit öffnest. Und jetzt will ich für uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, was du bereit warst am Kreuz für uns zu erdulden und zu ertragen. Was du vor den Menschen für dich ertragen hast lassen und was du am Kreuz selbst für Schmerzen gespürt und erlitten hast. Und du warst nicht zu feige dafür, du bist durchgegangen, weil du den Willen deines Vaters kanntest. Und ich bitte dich so sehr dafür, dass gerade da, wo wir Leid, wo wir Schmerz, wo wir Demütigung erfahren, dass wir damit nicht von dir wegrennen, sondern dass wir anfangen, damit zu dir zu rennen und zu wissen, du willst uns genau in diesem Schmerz begegnen. Jesus, ich will dich bitten, dass du wirklich der Halt, der Trost in unserem Leben wirst, die Hoffnung wirst, dass das Kreuz nur ein Symbol der Hoffnung in unserem Leben wird. Wir wissen, du bist da und du willst uns begegnen. Jesus, ich will beten für jede einzelne Person, die hier ist, mit jeder einzelnen Situation von Leid und von Trauer, die sie vielleicht gerade spürt. Dass es Moment ist, wo du neu begegnest, wo du neu mit dieser frohen Botschaft begegnest, weil sie uns in dieser tiefsten Bedürftigkeit am besten begegnest. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du uns liebst, dass du ein guter Gott bist und dass du Gemeinschaft mit uns willst. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. Amen.